Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz-Podcasts, dem Podcast für Ihre Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit. Mein Name ist Dr. Ingo Leipelt und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir wollen heute über das Thema der persönlichen Schutzausrüstung reden und wie immer habe ich alle wichtigen Informationen unten in den Shownotes verlinkt. Wie ist das also mit der persönlichen Schutzausrüstung? Wer diesen Podcast schon gehört hat, insbesondere die Folge mit der Gefährdungsbeurteilung, der weiß, dass der Arbeitgeber für die Tätigkeit eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung durchführen muss, um festzustellen, welche Gefahren mit der Tätigkeit genau verbunden sind. So, jetzt habe ich diese Gefährdungsbeurteilung und ich weiß jetzt die Gefahren. Reicht es da aus, dem Mitarbeiter die persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen und zu sagen, zieh das an und dann wird dir schon nichts passieren und pass gut drauf auf? Leider reicht das nicht. PSA muss immer dann getragen werden bzw. zur Verfügung gestellt werden, wenn Gefährdungen des Menschen nicht durch technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen ausgeschlossen werden können. Das heißt, zunächst muss ich technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen prüfen. Technische Schutzmaßnahmen sind zum Beispiel das Absaugen giftiger Dämpfe oder die Verwendung lärmarmer Maschinen. Organisatorische Maßnahmen sind zum Beispiel regelmäßige Sicherheitsunterweisungen oder Änderung der Arbeitsabläufe. Die persönliche Schutzausrüstung ist also nur die drittbeste Schutzmöglichkeit vor Unfällen oder Gesundheitsgefahren. Und warum ist das so? Natürlich, die Unfalluntersuchungen haben gezeigt, dass der unsichere Faktor oder der unzuverlässige Faktor bei der Arbeit immer der Mensch ist. Da wird schon mal gern der Gehörschutz vergessen oder der Fußschutz oder der Schutzhelm oder die Schutzbrille. Und dann sind halt Unfälle vorprogrammiert. Von daher sind immer erst technische bzw. organisatorische Schutzmaßnahmen zu prüfen. Ferner gilt, dass diese persönliche Schutzausrüstung vom Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung gestellt werden muss, aber auch vom Mitarbeiter benutzt werden muss. Das heißt, der Mitarbeiter hat, wenn persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt wird, die Pflicht, diese zu benutzen. Welche Arten von persönlicher Schutzausrüstung gibt es? Dazu stellen wir uns einmal einen Menschen vor und überlegen, was wir alles schützen müssen. Und so haben wir zum Kopfschutz die Schutzhelme, zum Schutz der Augen und des Gesichtes den Augen- und den Gesichtsschutz, zum Schutz des Gehörs und der Ohren den Gehörschutz, zum Schutz der Atemwege den Atemschutz, zum Schutz der Hände die Schutzhandschuhe, zum Schutz der Füße die Schutzschuhe und die Schutzstiefel, zum Schutz des Körpers und der Haut die Schutzkleidung. Dann bei Gefahren von außen zum Schutz gegen Ertrinken Schwimmwesten und zum Schutz vor Absturz die Absturzsicherung oder den Absturzschutz. Fangen wir zunächst bei den Schutzhelmen an. Wann muss ich einen Schutzhelm tragen? Ganz klar, wenn Kopfverletzungen möglich sind, und zwar Kopfverletzungen zum Beispiel durch Anstoßen oder durch pendelnde, herabfallende, umfallende oder wegfliegende Gegenstände. Bei welchen Arbeiten kann sowas auftauchen? Ganz klar, bei Abbrucharbeiten, bei Arbeiten auf Gerüsten, bei Montagearbeiten oder beim Ein- oder Ausschalen. Was muss ich bei der Auswahl von Schutzhelmen berücksichtigen? Ich muss natürlich sicherstellen, dass keine ungenügende Schutzwirkung auftritt. Eine ungenügende Schutzwirkung kann zum Beispiel auftreten durch eine falsche Auswahl des Helms, durch eine falsche Anwendung der Ausrüstung oder durch Verschmutzung, Abnutzung oder Beschädigung. Daher gibt es für besondere Arbeiten auch spezielle Helme, zum Beispiel den Bolzensitzerhelm oder den Sandstrahlerhelm. Ein weiterer Teil der persönlichen Schutzausrüstung ist der Gehörschutz. Ab einer Lautstärke von 85 Dezibel A muss der Arbeitgeber Gehörschutz zur Verfügung stellen und ab einer Lautstärke von 90 dBA sind die Beschäftigten verpflichtet, den Gehörschutz zu tragen. Welche Gehörschutzmittel gibt es da? Da gibt es die Gehörschutzwatte, die Gehörschutzstöpsel, die Gehörschutzkapseln, die sehen aus wie diese Mickey-Mäuse oder diese großen Kopfhörer. Individuell angepasste Gehörschutzplastiken, die sogenannten Otoplastiken und Schallschutzhelme. Wichtig ist, dass der Gehörschutz auch getragen wird. Daher sind folgende Faktoren bei der Auswahl zu berücksichtigen: Tragekomfort, Gewicht, Druck, Schwitzen, Sitz. Leider kann sich beim Tragen von Gehörschutz die Sprachverständlichkeit verschlechtern, die Signalerkennbarkeit, die Erkennbarkeit informationshaltiger Arbeitsgeräusche und das Richtungshören. Daher ist bei der Auswahl der Gehörschützer darauf zu achten, dass diese bei effektiver Schalldämmung noch eine ausreichende Verständigung und Signalwahrnehmung gewährleisten. Wenn Verletzungen durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder mit gefährlicher Strahlung zu rechnen ist, muss man einen Augen- und Gesichtsschutz tragen. Das kann zum Beispiel bei folgenden Arbeiten der Fall sein: Schleifarbeiten oder Schweißarbeiten, Stemm- oder Meißelarbeiten, Strahlarbeiten mit körnigem Material, Umgang mit ätzenden Flüssigkeiten, Arbeiten mit Bolzensitzgeräten, Arbeiten mit Laserstrahlen, Forst- und Gartenbauarbeiten. Je nach Tätigkeit und Gefährdung werden dann Schutzbrillen, Schutzschilde oder Schutzschirme getragen. Bei der Auswahl sollte auf folgende Faktoren geachtet werden: ergonomische Gestaltung, geringes Gewicht, ausreichende Hinterlüftung, beschlaghemmende Sichtscheiben, individuelle Anpassungsmöglichkeit durch den Träger. Und wenn man mit Fußverletzungen rechnen muss, kann man natürlich alles abpolstern, was so Verletzungen auslösen kann. Aber man kann auch einfach seine Schuhe schützen. Genau, dann braucht man nämlich Sicherheitsschuhe. Sicherheitsschuhe braucht man, wenn Fußverletzungen durch Stoßen und Einklemmen, durch umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände oder heiße Stoffe möglich sind. Bei welchen Arbeiten könnte das der Fall sein? Ganz klar, zum Beispiel bei Bauarbeiten, bei Gerüstbau oder bei Abbrucharbeiten, bei Arbeiten in Lagerhallen und Werkstätten, bei Arbeiten in Küchen, bei Forst- und Gartenbauarbeiten. Beim Fußschutz unterscheidet man zwischen Sicherheitsschuhen mit Zehenschutzkapp und hoher Schutzwirkung, die dann noch unterteilt sind in drei verschiedene Schutzklassen, sogenannte S1, S2 oder S3 Schuhe. Das zweite sind die sogenannten Schutzschuhe, die haben nur Zehenschutzkappen und eine mittlere Schutzwirkung. Und das dritte sind die Berufsschuhe, die haben keine Zehenschutzkappen. Durch Schutzschuhe und Stiefel, das weiß jeder, der normale Schuhe und Stiefel trägt, kann eine Belastung des Trägers durch unzureichende Anpassung auftreten und diesen dann bei der Arbeit behindern. Nochmal, welche Ursachen und Risiken gibt es, die zu einer Belastung des Trägers führen können und diese bei den Arbeiten behindern? Wie schon gesagt, das ist die schlechte Anpassung des Schuhs an den Fuß. Das ist ein unzulänglicher Tragekomfort, schlechte Verdunstung des Schweißes, auf die Verwendung der Ausrüstung zurückführende Ermüdung und, wenn diese nicht wasserdicht sind, Eindringen von Regenwasser. Worauf muss man natürlich achten dann? Auf die ergonomische Gestaltung des Schuhes, auf die Form, Abpolsterung und Größe des Schuhes, auf die Dampfdurchlässigkeit und Wasserdampfaufnahme, auf die Flexibilität, auf das Gewicht und auf die Dichtheit. Kommen wir von den Füßen zu den Händen. Schutzhandschuhe muss der Unternehmer immer dann zur Verfügung stellen, sobald Gefährdungen der Hände auftreten, zum Beispiel bei Gefahr von Verbrennungen, Verätzungen, Verbrühungen, Prellungen oder Quetschungen, bei Gefahr von Unterkühlungen und elektrischen Durchströmungen, bei Gefahr von Stich- oder Schnittverletzungen und wenn mit Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzung führen oder die in den Körper eindringen können. Bei welchen Arbeiten kann das auftreten? Bei Bauarbeiten, beim Gerüstbau oder bei Abbrucharbeiten, in der Metallbearbeitung, bei Lager- oder Transportarbeiten, bei Friseur- und Reinigungsarbeiten, bei Arbeiten im medizinischen Bereich und bei Arbeiten in der chemischen Produktion. Mögliche Gesundheits- und Unfallgefahren beim Tragen von Schutzhandschuhen sind schlechte Verträglichkeit, Mangel an Hygiene, erfasst werden durch Teile oder rotierende Maschinen. Daher sind folgende Faktoren zu beachten: Materialeigenschaft, Pflegeeigenschaft, Passform und äußere Gestaltung. Eine ganz andere Gesundheitsgefährdung sind giftige, ätzende oder reizende Dämpfe, Nebel oder Stäube bzw. Sauerstoffmangel und dann muss Atemschutz getragen werden. Kommen wir also zum Thema Atemschutz. Welche Risiken sollen also durch Atemschutzgeräte abgedeckt werden? Wir haben es gerade gehört, Einwirkung von gefährlichen Stoffen in der Atemluft oder Mangel an Sauerstoff in der Atemluft. Bei welchen Arbeiten kann das der Fall sein? Zum Beispiel bei Arbeiten in Kanalschächten oder Silos, bei Spritzlackier und speziellen Reinigungsarbeiten, bei Arbeiten an Hochöfen, beim offenen Umgang mit erbgutschädigen und krebserregenden Stoffen. Im Prinzip kann man Atemschutzgeräte in zwei Gruppen unterteilen. Die eine Gruppe sind die Filtergeräte. Sie sind von der Umgebungsatmosphäre abhängig. Das heißt, sie filtern die Umgebungsluft. Die zweite Gruppe sind die Isoliergeräte. Sie wirken unabhängig von der Umgebungsatmosphäre. Das sind zum Beispiel die Atemschutzgeräte, die die Feuerwehr trägt, die eine eigene Sauerstoffversorgung haben. Nicht jeder darf Atemschutzgeräte tragen. Voraussetzung ist ein ärztliches Eignungszeugnis, eine sogenannte arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung sowie eine theoretische und praktische Ausbildung vor der ersten Benutzung. Welche Gesundheitsgefahren sind mit der Verwendung von Atemschutzgeräten verbunden bzw. welche Risiken gibt es? Schlechte Verträglichkeit, Mangel an Hygiene, Undichtigkeit, CO2-Einreicherung der Einatemluft, Kontakt mit offenen Flammen, Funken oder Metallspritzern, Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes und Kontamination. Welche Faktoren müssen daher zwingend beachtet werden? Die Eigenschaften des Materials, die Pflege- und Desinfektionseigenschaften, dichter Sitz des Atemanschlusses am Gesicht des Trägers, Dichtigkeit der Ausrüstung, Geräte mit Atemventilen bzw. Gebläseunterstützung oder CO2-Abscheider, Verwendung schwer entflammbarer Werkstoffe, hinreichende Größe des Gesichtsfeldes, Beständigkeit und Dekontaminierbarkeit. Kommen wir zum letzten Punkt der Schutzkleidung. Schutzkleidung muss getragen werden, wenn mit Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzungen führen oder die durch die Haut in den Körper eindringen können. Schutzkleidung muss getragen werden, wenn die Gefahr von Verbrennungen, Verätzungen, Verbrühungen, Unterkühlungen, elektrischen Strömungen, Stich- oder Schnittverletzungen herrscht. Wann kann das der Fall sein? Ganz klar, zum Beispiel bei Arbeiten in chemischen Werken, in Hütten- oder Walzwerken, in kontaminierten Bereichen, in Schlachtbetrieben. Je nach Einsatzzweck und Gefahren trägt man dann Schweißer- und Chemikalienschutzanzüge, Stechschutzkleidung, Warnkleidung, Wetterschutz- und Kälteschutzanzüge, Flammen- und Maschinenschutzanzüge, elektrisch isolierende Kleidung. Welche möglichen Ursachen für Gesundheits- und Unfallgefahren können beim Tragen von Schutzkleidung auftreten? Schlechte Verträglichkeit, mangelnde Hygiene, erfasst werden durch Teile. Worauf ist daher zu achten? Auf die Eigenschaften des Materials, auf die Passform und die äußere Gestaltung sowie auf die Pflegeeigenschaften. So, das war ein grober Überblick über die Möglichkeiten, persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen und zu verwenden. Alle wichtigen Informationen habe ich in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues gelernt, beziehungsweise konnten Ihrem bisher vorhandenem Wissen einige zusätzliche Informationen hinzufügen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, wenn es um Ihre Gesundheit bei der Arbeit geht. Bis dahin bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Ihr Dr. Ingo Leipelt.